So, dann will ich mal die Heilige Schrift deuten und euch ein bisschen mit hineinnehmen in die Zeit vor 500 Jahren. Vor 500 Jahren hat Martin Luther ja die Reformation begonnen, sag mal so 1517. Und heute soll es darum gehen, welche Rolle der Martin Luther von der Bibel her erkannt hat, welche Rolle der Glaube spielt, der Glaube an Jesus, den Christus. Und welche Rolle Gott auch spielt. Wie weit Gott uns straft in unserer Gesellschaft für die notvollen Umstände. Und selbst heute im Jahr 2021 können wir ja bestimmt das ein oder andere behalten oder kommt, poppt so uns auf, wo vielleicht wir als notvolle Umstände sehen, wie damals diese zwei Zeitgenossen von Luther. Oder finden wir Gott gnädig? Es ist ja unser Gottesbild, dass wir denken, wie ist Gott nun mehr? Passt er auf uns auf? So Big Brother is watching you, er kontrolliert uns, damit er sieht, wann er uns eine über die Rübe hauen kann, oder ist er irgendwie ganz barmherzig und offen und lässt womöglich alles durchgehen? Luther hat sich darüber Gedanken gemacht. Mit 95 Thesen hat er ja sich gegen den Ablasshandel ausgesprochen und hat für die Gnade Gottes, für die wahre Buße gekämpft. Und in der 36. These von diesen 95 steht ein entscheidender Satz: Jeder wahrhaft reumütige Christ erlangt als solcher vollständigen Erlass seiner Strafe und Schuld und besitzt ihn mit Fug und Recht auch ohne Ablassbrief. Luther erlebte ja zu seiner Zeit im kirchlichen System hautnah, wie dieser Ablasshandel florierte, ja, wie er vielleicht auch wirklich auch schon aus dem Ruder lief. Heute geht keiner mehr rum und verkauft Ablassbriefe. Deswegen könnten wir uns überlegen, wow, ist es denn überhaupt noch relevant für uns heute im 21. Jahrhundert? Gibt es das heute noch? Würde heute das notwendig sein, dass ein heutiger Luther gegen den Ablasshandel kämpft und aufsteht? Wer meint das? Der kann ja mal die Hand heben. Wer meint, heute müsste man auch so einen Luther haben, der gegen den Ablasshandel kämpft? Etwas zwiespältig, aber also ich will euch sagen, die Antwort ist ein ganz klares Jein. Warum? Jein? 50 Jahre nach Luthers Wirken hat die Kirche den Ablasshandel verboten, offiziell. Ganz von höchster Stelle. Aber den Ablass selber, der besteht bis heute. Die Sache selbst des Ablasses gilt heute in der katholischen Kirche. Was bedeutet denn das? Ich gebe euch mal die katholische Dogmatik, da eine Definition aus der katholischen Dogmatik. Ablass ist der Nachlass zeitlicher Strafe vor Gott für Sünden, deren Schuld schon getilgt ist. Ihn erlangt ein entsprechend disponierter Gläubiger unter bestimmten festgelegten Voraussetzungen durch die Hilfe der Kirche, die im Dienst an der Erlösung den Schatz der Sühneleistungen Christi und der Heiligen autoritativ verwaltet und zuwendet. Alles klar jetzt, gell? Das ist eine typische Definition. Gucken wir noch mal ein bisschen genauer drauf. Es geht also hier bei dem Ablass um Straferlass. Strafen werden nachgelassen. Die braucht man ja nicht mehr so zu bezahlen. So ein Gutschein praktisch für Strafen. Und zwar, wodurch kommt es? Durch den Schatz der Sühneleistungen. Das ist in der katholischen Kirche wird es genannt, der Gnadenschatz der Kirche. Das ist ein floriner Begriff da. Und dieser Gnadenschatz, der soll so ein Verdienstpool sein, den die Kirche verwaltet. Und sie gibt daraus dann Zuwendungen in den Sakramenten und fürbittweise eben auch bei den Messen. Und wenn da Katholiken das in Anspruch nehmen, dann wird deren Zeit im Fegefeuer verkürzt. Und das ist ja immer noch eine heute gültige Lehre von der katholischen Kirche mit dem Fegefeuer. Und deswegen macht es für die katholische Dogmatik Sinn, dass dann so ein Verdienstpool kommt, damit man da diese Zeit verkürzt und dann eben in den Himmel kommt. Das Fegefeuer entscheidet ja nicht über Himmel oder Hölle, sondern da sind eben nur diejenigen, die dann auch in den Himmel kommen, bloß müssen die eben noch ein bisschen warten im Fegefeuer. Gnadenschatz ist aber kein biblischer Begriff. Von einem Schatz spricht der Kolosserbrief. Und da steht einiges darüber, deswegen will ich heute vorwiegend aus dem Kolosserbrief den ersten beiden Kapiteln die Bibel zitieren. Und in Kapitel 2, Vers 3 steht ein bekannter Vers: In Christus liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Und ein paar Verse weiter heißt es: In Christus lebt die Fülle Gottes in menschlicher Gestalt und ihr seid durch eure Einheit mit Christus damit erfüllt. Also wir lernen daraus, aus diesen Versen im zweiten Kolosser 2, erstens, der Schatz weist auf Christus hin. Er befindet sich in Christus. Jesus ist derjenige, der den Schatz gibt. Keine Kirche, keine Institution. Und das Zweite, was wir da lernen, ist, wie kommen wir denn zu dem Schatz? Wie können wir diesen Schatz denn heben, dass wir auch was davon abhaben? Und da sagt die Bibel, durch die Einheit mit Christus, durch unsere Verbindung und unsere Beziehung zu Jesus, wenn wir zu ihm gehören. Und nicht auch durch irgendetwas, was eine Institution, eine Kirche verwaltet. Also das sind klare Aussagen von der Bibel. Schatz gibt's bei Jesus. Und Anteil kriegen von diesem Schatz ist durch die persönliche Beziehung zu ihm. Und schauen wir weiter in den Kolosserbrief. Auch im ersten Kapitel steht was drin, also Paulus schreibt weiter: Von Jesus, der die Fülle Gottes verkörpert, Gott wohnte mit seiner ganzen Fülle in Christus. Gott wurde Mensch, dieser Jesus Christus, von dem wir in den Evangelien so viel lesen, ist kein anderer als Gott. Wir haben Gott vor Angesicht, weil er sich in Jesus Christus uns ganz und gar offenbart. Und etwas weiter im Kolosser 1 steht: Gott will, um das alles tun, damit er durch ihn, durch Christus, alles versöhnt. Alles im Himmel und auf Erden wollte er zu Christus führen, der Frieden gestiftet hat am Kreuz durch sein Blut. Also es geht Gott hier darum, Versöhnung zu schenken. Und zwar Versöhnung zwischen ihm und seinem Schöpfer und uns als Geschöpfe, die wir getrennt sind von ihm. Das hat der Luther ja schon herausgefunden, ja schon viel, viel früher. Deswegen hat ja die katholische Kirche diese Idee von diesem Ablassen entwickelt. Es braucht Versöhnung. Und Versöhnung bedeutet zwischen Gott und uns Menschen ist alles gut. Da ist alles gut. Nichts steht mehr dazwischen. Und beachtet die Zeitform. Es ist eine Vergangenheitsform. Christus hat am Kreuz Frieden gestiftet. Am Kreuz hat er die Sache perfekt gemacht. Es ist nicht ein frommer Wunsch, eine Hoffnung oder etwas, was jetzt erst noch im Lauf der Zeit oder der Kirchengeschichte durch irgendwelche Institutionen noch vervollständigt werden müsste. Ein für alle Mal ist diese Versöhnung geschehen am Kreuz. Und wir haben diese Voraussetzung. Damit können wir rechnen. Und kurz weiter steht im Kolosser 1, jetzt aber hat er euch, also Gott, durch den Tod seines sterblichen Leibes, das ist Christus, versöhnt, um euch heilig, untadelig und schuldlos vor sich treten zu lassen. Also, wer mit Gott versöhnt ist, der darf damit rechnen, dass er tadellos und heilig und schuldlos vor Gott erscheint. Jeder Mensch muss mal vor Gott Rechenschaft ablegen. Das ist das sogenannte jüngste Gericht. Da kommt keiner drum rum. Alle, jetzt zur Zeit 8 Milliarden und in der ganzen Vergangenheit, sind davon betroffen. Und jeder wünscht sich natürlich, dass man bei Gott durchkommt, in den Himmel kommt, wie man das so sagt. Dass man eben tadellos, schuldlos vor ihm steht. Und das passiert, sagt hier Kolosser 1, dadurch, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und die Versöhnung bewirkt hat. Und jetzt geht's weiter. Doch müsst ihr unerschütterlich und unbeugsam am Glauben festhalten und dürft euch nicht von der Hoffnung des Evangeliums abbringen lassen. Ja, klar. Also, wer Heilsgewissheit für sich in Anspruch haben will, wer sagen will, ich weiß, wegen Jesus Christus werde ich einmal tatsächlich vor Gott heilig, untadelig und schuldlos vor ihn treten. Nicht, weil ich irgendwie toll bin oder nur wenig Sünden gemacht habe, sondern weil Jesus für mich am Kreuz bezahlt hat. Das gilt es im Glauben festzuhalten. Nicht sonst irgendwas zu machen. Die Reaktion, damit wir diese Heilsgewissheit behalten, die unser Job ist, will ich mal so sagen, besteht in dem Glauben. Und der Glaube ist jetzt nicht irgendwie was, so ein Werk, so eine Anstrengung, dass wir möglichst verrückte Sachen glauben müssten. Also rosaroter Nebel wird jetzt hier das Gemeindehaus erfüllen. Oder die Bohnensuppe, die ich heute Mittag essen wird, nach Erdbeeren schmecken oder irgendwas Verrücktes, dass wir das irgendwie glaubensmäßig uns rauspressen müssten, sondern wir glauben das, was schon vor 2000 Jahren passiert ist. Wir rechnen damit, dass das für uns persönlich bedeutungsvoll ist. Wir müssen nicht was fantasieren und das dann irrsinnig glauben. Der Glaube ist das Vertrauen und das Fest damit rechnen, dass das, was Gott für uns gemacht hat, wirklich gilt. Luther kämpfte ja gegen diese römisch-katholische Ablasslehre, wonach Sündenstrafen erlassen werden würden. Und der Ablass sei etwas anders als die Sündenvergebung. Die würde im Bußsakrament empfangen, nach der katholischen Lehre. Also die Ablasslehre unterscheidet zwischen der Vergebung der Sünden und dem Erlass der Strafen. Und wer meint, das sei nur eine theoretische, dogmatische Spitzfindigkeit, der irrt. Überlegen wir doch mal, was das mit uns persönlich zu tun hat. Wovor hast du Angst? Was fürchtest du bei Gott? Vor Sünden oder vor Strafen? Bei jeder Gesetzesübertretung, die wir machen, natürlich, wir frommen Leute, nur ganz kleine, unbedeutende Gesetzesübertretung. Ja? Bei jeder Gesetzesübertretung sind wir erleichtert, wenn wir nicht erwischt werden. Aber wir sind doch nicht so zerknirscht, dass wir uns eben nicht so ganz regelkonform verhalten haben. Ist es nicht so? Zum Beispiel, bei einem Strafzettel ärgern wir uns, dass wir da so einen Strafzettel bekommen haben. aber nicht so sehr über unsere Fahrweise. Ich sage das ganz ehrlich bei mir. So ist es. Erleichterung empfindet man, wenn man nicht bestraft wird, wenn man davonkommt. Aber Erleichterung empfindet man nicht darüber, wenn man stark genug ist und eine böse Sache nicht tut, der Versuchung widersteht oder sonst was. Also Strafen wiegen schwerer, gelten als schlimmer als die Missetaten. Und das fördert Heuchelei. Ist ja klar. Denn das Ziel bei so einer Denke ist, wie kann das möglichst unentdeckt bleiben, was für ein Schwein ich bin? Also was für schlechte Gedanken oder Gefühle ich womöglich habe. Von geheimen Süchten, unentdeckten Abhängigkeiten, bösen Worten nur unter vier Augen. Und das soll ja nicht an die große Glocke gehängt werden, weil das dann Strafen bedeuten würde. Mein Image wäre weg oder ich würde verurteilt oder sonst was. Merken wir, wie heuchlerisch das ist? Da kommt was verschieden rein. Etwas wird verschoben. Die Strafen gelten als schlimmer als das, was wir tun. Und das verhindert, dass unser Ziel Charakterbildung ist. Oder die Bibel sagt es Heiligung. Dass wir immer mehr in das Angesicht Christi verwandelt werden. Dass wir seine Frucht, seine Werte ausleben, seine Eigenschaften ausleben. Sondern alles nur besser scheinen als sein. Wenn wir mehr Strafen fürchten als die Sünden. Und Christen brauchen sowas ja gar nicht. Denn Jesus ist für Sünden und Strafen zuständig. Schon im Jesaja-Propheten ist er ja angekündigt worden, er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Also Jesus macht uns frei von Sünde und von Strafe. Er bringt es zusammen. Wir brauchen das nicht voneinander zu trennen. Wir brauchen nicht besser zu scheinen als nur zu sein, sondern das kann zusammen sein. Wir können ganzheitlich, offen und ehrlich leben im Vertrauen auf Jesus, weil Jesus für beides gleichzeitig zuständig ist. Nochmal im Kolosserbrief. Gott hat den Schuldschein, der mit seinen Forderungen gegen uns gerichtet war, also der Strafzettel von der Polizei, für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Gibt's da womöglich was Kleingedrucktes, wofür Jesus nicht zuständig ist und wo wir dann irgendwie noch eine ausgewischt kriegen? Der folgende Vers gibt Aufschluss. Lasst euch deswegen von niemandem verführen. Es gibt keine Strafe mehr für uns. Die Strafe ist wie die Sünde auf Jesus. Und das bietet er uns an. Also Luthers Kampf gegen diese Lehre, die vom Ablass, liegt an seinem biblischen Bußverständnis. Denn der einzige Mittler zwischen Gott und Menschen ist Jesus Christus, und der hat komplett für alles bezahlt. Er hat die Sünden auf sich genommen, all das Schlechte, das Böse, was wir gemacht haben mit unserem schiefen Herzen und all das Schreckliche, was andere Leute an uns verbrochen haben. Also die aktive und die passive Schuld von jedem Einzelnen, der hier sitzt und sogar von allen anderen, hat Jesus Christus getragen als Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Und die Strafe liegt auf ihm. Er hat am Kreuz bezahlt mit seinem Leben. Sein Blut ist geflossen. Und er hat damit den Schuldsein zerrissen. Strafe bezahlt. Keine Angst mehr vor dem Strafzettel. Der ist weg. Ein für allemal Versöhnung. Buße und Umkehr bedeutet die vollständige Gnade glaubend empfangen und dankbar annehmen. Nämlich die Vergebung unserer Sünden und die Bezahlung unserer Strafen hat Jesus übernommen. Das ist sola fide, allein durch Glauben. Diese Rolle spielt der Glaube an Christus. Der Glaube an Jesus Christus, der ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Mit dem können wir aufatmen. Mit dem können wir offen und ehrlich vor uns selbst stehen. Wir brauchen unsere Schuld nicht anderen Leuten in die Schuhe zu schieben. Wir werden sozial verträglicher. Und wir haben Heilsgewissheit, wo wir gerade jetzt in düsterer werdenden Zeiten ganz nötig brauchen, dass wir wissen, unser Ziel wird im Himmel landen sein. Nicht, weil wir so toll sind oder weil wir irgendwas Institutionelles machen würden, sondern weil wir an diesen Jesus Christus glauben. Das Motto ist, Vergebung hat nichts mit Vermögen zu tun, sondern mit Vertrauen. Also weder Geld muss man bezahlen, damals vor 500 Jahren, oder sonst was uns aus den Lippen pressen, irgendwie mehr zu scheinen als zu sein. Mit Vertrauen. Mit Vertrauen, dass Gott die Welt und damit uns so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn wirklich dahin gegeben hat, damit wir nicht verloren gehen, sondern dass wir das ewige Leben haben. Das ist grandios. Das ist die Rolle, die der Glaube spielt. Gottes Wort sagt, ohne Ablass in den Himmel. Gottes Wort sagt aber auch, ohne Glauben, nicht in den Himmel. Um den Glauben an Jesus Christus kommt keiner drumherum. Und ich habe in dieser Predigt beschrieben, was wir denn nun von Christus glauben sollen. Viele glauben, dass er gelebt hat und ein tolle Persönlichkeit war und sowas. Aber hier geht es ja darum, dass wir glauben, uns vertrauensvoll darauf verlassen, dass was er am Kreuz vollbracht hat, für mich persönlich gilt, weil ich bei ihm meine Sünden und meine Strafen loswerde. Dieser Glaube ist gefragt. Und ohne den kommt man nicht in den Himmel. Aber es wäre viel schöner, wenn wir alle, die wir hier säßen, wirklich das wissen und auch unsere Freunde, unsere Verwandten und Nachbarn. Deswegen können wir das weitersagen und auf diesen Jesus Christus hinweisen. Amen.